Moin Leute, ich bin Stefan. Ich bin jetzt gerade in Dänemark, mache Urlaub mit meiner gesamten Family und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Reds!
Hello ladies, the Big Balboski here and you're listening to Reds.
Hey everybody, this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Red.
Red 634, Collision in Korea. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 634. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei seid, sei es in Hamburg, sei es im Rest von Deutschland oder sei es wie unser guter Freund Stefan Otterpohl, den ihr gerade vor dem Intro noch gehört habt. Der ist nämlich gerade, wie gesagt, mit seiner Familie in Dänemark, soweit ich gehört habe, regelt er da unseren Vertrieb für unser gebrautes Bier, denn das ist nicht nur Better than Elvis, sondern das soll wohl auch europaweit verfügbar sein. Wie wir diese 5 Flaschen, die wir insgesamt haben, dann international aufteilen, da müssen wir nochmal gucken. Jetzt wird der eine oder andere fragen, warum kümmert sich denn Stefan Otterpohl um den Vertrieb von diesem Bier? Und Nico, das wirst du noch besser erklären können, denn er ist nicht nur mein Manager, er ist auch dein Manager. Und damit hallo und herzlich willkommen an den Wandsbeker Markt. Hallo Nico.
Hallo Dennis, hallo Herz, allerliebstes Reds-Universum, es ist mal wieder soweit. Ich befinde mich hier wie jede Woche auf dem Wandsbeker Marktplatz und hier wird schon getuschelt. Die Leute sehen mich und sie wissen natürlich, dass ich einer von den 3 Jungs bin, die dieses Better Than Elvis Bier gebraut haben. Und auch hier wird schon gehandelt, ne? Also ich werde immer wieder mal angesprochen. Ja. Mir werden Beträge in wirklich ordentlicher Höhe angeboten. Ich verneine hier aber, ne? Denn ich möchte mit überhaupt nichts zu tun haben. Du hast schon richtig gesagt, unser Freund Stefan Otterpohl, der hat da ein Händchen für, ne? Ja. Für den Vertrieb. Er hat unendlich viele Managerverträge schon vergeben. Er kümmert sich um einiges, um viele, viele Leute und wahrscheinlich auch der ein oder andere Reds-Hörer, ne? Der jetzt zuhört, der weiß wahrscheinlich, dass er weiß davon oder hat eventuell sogar selber schon einen Managervertrag von ihm bekommen.
Ich bin mir relativ sicher, zum Beispiel hier Familie Rockbar hat sicherlich einen Managervertrag. Der Steiner, da kann ich mir auch nur vorstellen, dass der unter Vertrag steht. Der Florian Posaunflori, also ich glaube tatsächlich, der Großteil des Reds-Universums steht bei Stefan Otterpohl unter Vertrag, Managervertrag, Managervertrag, höre ich jetzt noch durch mein Ohr schallen. Und da muss man ja auch mal sagen, außer, dass man keine Gage kriegt, macht er das ja gut.
Er macht das ganz gut. Ja. Auf ihn ist Verlass. Ja. Unser Däne.
Das sieht man auch hier beim Posaun Florian, ne? Vor 5, 6, 7 Jahren, war sein ganzes professionelles Handeln bestand darin, für uns hier für die Weihnachtsgala ein bisschen einzutrompeten. Und mittlerweile, da füllt er große Hallen, ne? Da wird auch mal in der Köln-Arena hier gespielt, ne? Und so weiter und so weiter. Gehört, sie bringen jetzt sogar demnächst ein Bier raus, zusammen mit Ale Mania, unserem guten Freund Fritz Wülfing, ein Summer Ale. Und da hatte er auch angedroht, wenn das in der Dose ist, ich glaube, es kommt in der Dose, dann wird er auch mal was vorbeischicken. Also ich bin schon sehr gespannt.
Ja, sehr cool.
Druckluft heißt ja die Band. Also wenn demnächst mal wieder Konzerte erlaubt sind und so weiter, ich hoffe, dass sie auch mal hier in die Karnevalshochburg Hamburg kommen und dass wir uns dann mal hier, ich hätte jetzt fast gesagt, vom Florian einblasen lassen können, aber das könnte zu Missverständnissen führen, von Florian und seinen Kumpels einblasen. Also, mal zum Druckluftkonzert gehen. Aber das hört sich auch gut an, ne? Wenn du so zu Mami sagst, so, was machst du heute noch? Oh, ich gehe zu Florian, seinen Kumpels, da wird heute geblasen.
Ja. Ja, warum denn nicht?
Da weiß die Mutti, was los ist. Und
schönen Fleischsalat.
Ja, ist doch auch nichts Schlimmes bei. Also, Grüße an die Band Druckluft. Freue ich mich drauf, die tatsächlich irgendwann mal live zu sehen. Apropos, ich bin dem Live-Konzerterlebnis ja einen Schritt näher. Denn, Nico, ich schau mal auf die Uhr, es ist jetzt kurz vor 10 an diesem schönen Mittwoch. Um Punkt 8 Uhr war ich bei meinem Hausarzt und wurde geimpft. Tetanus, ja. Röteln, alles, was er da hatte.
Alles in einer Spritze, ja, vereint.
Es war so eine große, wie wenn man schon mal hier so eine Kuchengarnitur macht, hat man auch so eine große Spritztüte. Und da haben die alles reingetan. Da habe ich gesagt, mach so ein bisschen Gin, ein bisschen Tonic rein und dann schwupps.
Dafür hörst du dich ganz gut an. Also ich meine, du bist hart im Nehmen, das wissen wir. Also du scheinst es noch gut wegzustecken.
Ja. Also ich habe schon von diversen Leuten auch gehört, die dann doch, ist ja bei einer Impfung auch normal, ne? Man kriegt ja da Sachen reingespritzt, auf die der Körper dann reagieren soll. Hier meine beste Freundin Nicole zum Beispiel, die hatte gar keine Nebenwirkung. Habe ich mir gerade noch überlegt, während ich musste nämlich tatsächlich so 47 Minuten beim Arzt warten, bis ich dann tatsächlich auch dran war. Aber meine beste Freundin Nicole, die hatte gar keine Nebenwirkung. Da habe ich mir über eine Wartezeit überlegt. Ich denke so, naja, vielleicht lag das auch einfach dran, dass die es schon hatte und gar nicht das wusste. Ne? Also das
ja, kann sein.
Kann ja auch sein, ne? Dass der Körper einfach schon Antikörper gebildet hatte oder was. Man weiß es nicht. Bei dir ist ja auch bald soweit. Morgen genau gesagt.
Ja, ich habe letzte Woche mal einfach so bei meinem Hausarzt angerufen und habe tatsächlich einen Rückruf erhalten am gleichen Tag noch und habe morgen meinen Impftermin um 16 Uhr beim Hausarzt, Astra Urtyp. Wird mir,
Zum Glück nicht, dass wie heißt man dieses Winterding?
Rakete.
Rakete. Rakete, dann bist du aber auch direkt gegen alles geimpft. Ich glaube, die wirksamsten Impfstoffe sind dieser Sputnik und dann kommt, glaube ich, direkt dahinter Astra Rakete.
Astra Rotlicht ist das eklig. Das ist auch sehr eklig, ne?
Ja, vor allem Astra Rotlicht wird ja in den Urinstrang reingespritzt. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Weil es kommt da raus und dementsprechend muss es auch wieder da rein.
Sehr schön. Mhm. Ja, ich bin morgen an der Reihe. Ging dann doch zügig. Ich hatte nicht damit gerechnet.
Ich habe meine Ärztin heute gefragt. Ich sage, wie schaut das eigentlich aus? Wie viel Impfdosen kriegen Sie hier pro Woche? Und da sagt sie auch aktuell eigentlich AstraZeneca. Und hier, ich habe dieses Johnson & Johnson gekriegt. Das wird primär nur an Penner und Obdachlose verimpft. Und an Biersommeliere anscheinend, weil man nur eine Impfung braucht. Ne? Das heißt, gerade mit so, wenn du jetzt hier primär dein Aufenthaltsgebiet ist so zwischen Clochard und Nordlicht, dann ist wahrscheinlich schwierig, den Leuten zu sagen, so, und am 6.6. um 8 Uhr kommst du nochmal vorbei. Dementsprechend hat man gerade hier in Hamburg auch diesen Johnson & Johnson, der eben nur einmal verimpft werden muss, statt zweimal, primär auch erstmal für die Obdachlosen genutzt. Dann ist man so rumgegangen, hat denen eine Spritze reingedrückt und die haben gesagt, boah, geil, sonst muss ich immer dafür bezahlen oder muss anstehen oder muss hier zu diesem Spritzenwagen. Endlich gibt's mal einen guten Stoff gratis. Und da hatte ich eben auch gehört, dass Hamburg jetzt große Mengen davon kriegt. Und deswegen hatte ich meine Ärztin heute gefragt. Ich sag, wie schaut's denn aus? Sagt sie, also AstraZeneca und diesen Johnson & Johnson, also können wir eigentlich so viel bestellen, wie wir wollen? Wir haben, oder es gibt da aktuell wohl für die Hausarztpraxen mehr Impfstoff, als die überhaupt Kapazitäten hatten. Also die arme Ärztin heute war ganz alleine da. Das Wartezimmer war voll. Natürlich alles mit Termin. Und also die hätte sogar, wenn sie mehr Zeit oder mehr Arme hätte, noch mehr bestellen können und noch mehr verimpfen können. Also wenn vielleicht auch hier jemand aus Hamburg zuhört, ruft auf jeden Fall mal bei eurem Hausarzt an oder noch viel besser, da wird darauf hingewiesen, man soll eigentlich eine E-Mail schreiben, ne? Weil man soll die Telefone eigentlich frei halten. So habe ich das auch gemacht. Vor zwei Wochen auf dem Samstag, ich war zum schönen Sauftermin auf dem Weg nach Oberhausen. Und
mir ist langweilig,
schreibe ich mal eine E-Mail. War mir langweilig, habe ich beim NDR geguckt. Der NDR hat einen sehr schönen Corona-Ticker hier für Norddeutschland. Da schrieben sie, dass nächste Woche, also das war dementsprechend letzte Woche, die Hausärzte hier in Hamburg sehr große Mengen stand, glaube ich, sogar da, von diesem Johnson & Johnson bestellen können. Und dann habe ich direkt meinem Hausarzt auf dem Samstagvormittag eine E-Mail geschrieben. Und in den 5 Jahren, wo ich jetzt in Hamburg bin, ich war einmal bei dem Hausarzt, also ich bin ja an sich nie krank. Und innerhalb von 10 Minuten kam eine E-Mail zurück, weil meine Frau tatsächlich schon Bescheid gesagt hatte, dass er uns mal so auf die Impfliste setzt, wenn da irgendwas passiert. Und dann schrieb er auch ganz nett zurück und meinte so, ja, sie würden große Mengen kriegen, eigentlich wäre das hier ab 60, aber wenn ich möchte, könnte den natürlich auch für mich mitbestellen. Und dann ging das tatsächlich relativ schnell. Also ich bin gespannt. Inzidenz heute in Deutschland erstmalig unter 50 seit Oktober.
Das hab ich auch gelesen. Das ist krass, ja. Hast du denn eigentlich hast du deinen Impfausweis noch? Meiner ist ja verschwunden, ne? Schon seit geraumer Zeit. Vor ein paar Jahren, als ich mal beim Arzt war, aufgrund einer Erkältung oder irgendwas, da wurde ich darauf hingewiesen.
Achso, ich dachte, du wolltest dich da auch impfen lassen.
Nee, da wurde ich darauf hingewiesen. Haben Sie denn eigentlich Ihren Impfausweis noch? Ich sehe hier überhaupt nicht. Ich so, wow, keine Ahnung. Und da wollte sie mir auch schon irgendeine Tetanus-Geschichte, ne? Das volle Programm verpassen, sagte aber, nee, Sie sind gerade krank, melden Sie sich danach doch nochmal, wenn Sie wieder fresh sind, dann kriegen Sie diese Impfung. Habe ich natürlich nie gemacht und mein Impfausweis, der ist nicht mehr vorhanden. Ich kann dir nicht sagen, wann ich zuletzt geimpft wurde.
Ich bin auch zwischenzeitlich, also ich habe meinen Impfpass noch von der Geburt an. Ich habe tatsächlich nachgeguckt, meine erste Impfung war 4 Tage nach meiner Geburt. Da kriegt man ja auch sowas, ich weiß gar nicht, Kinderlähmung und.
Kannst du dich da noch erinnern?
Klar, es tat ähnlich weh. Ich hasse ja Spritzen. Bin ich nicht gut. Ich werde zum Beispiel ja auch fast ohnmächtig, wenn im Film irgendwie jemand eine Spritze kriegt, noch schlimmer ist, Blut abnehmen oder sowas. Wenn jemand dagegen im Film irgendwie mit einer Säge den Kopf abgeschnitten kriegt oder sowas, das ist gar nicht so schlimm, ne? Aber Spritzen, das ist richtig fies. Die schlimmste Szene aller Zeiten, das war in irgendeinem Saw-Film, 2 oder 3, da ist ja irgendwie so ein leeres Schwimmbad voll mit Spritzen. Und da wird jemand reingeschmissen. Da habe ich ausgemacht.
Ist auch widerlich. Das ist aber auch echt widerlich, ne?
Ja, also Impfpass, genau. Ich habe meinen alten noch, aber als ich dir den gezeigt habe, der ist halt auch schon, wie diese alten Schriften, die man in Ägypten manchmal mal ausgräbt, ne? Aber steht noch alles drin. Und da hat sie auch gesagt, ja, wollen Sie einen neuen? Ich sag so, ja, machen Sie mir auf jeden Fall mal einen neuen, weil man braucht ja mittlerweile diesen gelben, ne? Soll ja nächsten Monat auch dieser digitale kommen, aber man braucht jetzt diesen gelben. Und ich bin auch zwischenzeitlich lange nicht zum Impfen gegangen, was aber primär daran lag, dass ich privat versichert war mit Selbstbeteiligung und mir nie so hundertprozentig sicher war, ob ich jetzt für die Impfung irgendwas zuzahlen muss. Und da hatte ich natürlich keine Lust drauf, weil irgendwie jetzt Tetanus und sowas, ja, was dachte ich, okay, wenn ich jetzt nicht gerade Schreiner bin, ist ja die Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht so hoch. Und schwupps, als ich in Hamburg war, angestellt, nicht mehr privat, sondern gesetzlich krankversichert, bin ich auch direkt hingegangen. Und ich glaube, alle 10 Jahre muss man das machen. Also kann ich hier nur empfehlen, wenn man tatsächlich mal irgendwie sich einen Splitter reinhaut. Und dann
kann mich nicht mehr dran erinnern,
du. Dann an Tetanus sterben. Ist ja, man kriegt so eine Dreierspritze. Tetanus und was weiß ich, was das alles noch ist. Kater und HIV, irgendwie sowas. Alles in einem. Und
es ist ja auch so, die Walnuss, die Erdnuss, ne? Karanuss, kann ich, mag ich alles, ja, aber die Tetanus, die schmeckt mir eher weniger.
Auch ein bisschen pelzig im Abgang, muss ich sagen. Ja,
ist nichts. Das ist nicht meins.
Das will man nicht. Also, ich bin sehr gespannt. Ich plane ja dieses Jahr noch irgendwie mindestens zweimal eigentlich in Urlaub zu fahren. Dementsprechend hoffe ich, dass unsere Freunde in den USA jetzt auch demnächst mal das Einreiseverbot aufheben. Denn, Nico, ein gutes Zeichen ist ja zum Beispiel, glaube ich, auch, dass die WWE jetzt demnächst wieder on Tour gibt. Ich glaube, insgesamt 25 Live-Tapings in 27 Tagen oder sowas wurden announced. Das Ganze findet, glaube ich, statt oder startet am Freitag vor Money in the Bank. Dann natürlich auch Money in the Bank und das, also SmackDown, Friday Night SmackDown vor Money in the Bank, Money in the Bank und Raw nach Money in the Bank finden alle in Texas statt. Das Raw kommt aus Dallas. Natürlich hier die anderen Sachen noch aus. Money in the Bank ist in Fort Worth und dementsprechend SmackDown. Was haben wir noch? Dallas? Houston, glaube ich. Genau, Houston im Toyota Center. Damals WrestleMania 25, beziehungsweise Raw nach WrestleMania 25 auch da. Also, es geht langsam wieder los. Ich habe noch nichts gelesen, tatsächlich zu welcher Kapazität. Aber ich kann hier auch leider, sind on sale, die Money in the Bank und Raw gehen heute erst irgendwie on sale. Da gab es jetzt ein Presale. Ich kann also aktuell leider auch gerade nicht in die Instincts reingucken, aber ich glaube, die gehen auf volle Kapazität.
Kann gut sein. Ich hatte gelesen, dass der Money in the Bank Presale auch schon extrem abgegangen sei, meine ich gelesen zu haben. Also die Fans haben die WWE jetzt noch nicht begraben. Sie möchten wieder live dabei sein. Und was mich da interessiert und uns alle interessiert, ist natürlich, wie funktionieren die Shows nach so langer Zeit mit Live-Publikum? Ne, wird weiterhin Reaction vom Band eingespielt, wenn Vinnie Mac sagt, okay, die Publikumsreaktionen, die gefallen mir gerade so gar nicht. Wir legen mal unseren schönen WWE 2K, weiß ich nicht was, Soundteppich drüber. Bin sehr gespannt.
Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass man zumindest in den ersten Shows, bis sich das so ein bisschen eingegroovt hat und bis man die Fans, glaube ich, auch so ein bisschen die Fanreaktion abschätzen kann, dass man zu 1000% mit so einem Soundteppich arbeiten wird.
Ich denke auch, leider.
Das kann tatsächlich nur gruselig werden. Aber warten wir mal ab. Also Tickets, ich glaube, die offiziellen Verkäufe starten tatsächlich dann erst heute Nachmittag. Dann werden wir auf jeden Fall noch mal reingucken, euch auf dem Laufenden halten, wie die Vorverkäufe da laufen. Ja, die WWE geht also wieder on Tour. AEW Dynamite, deswegen sind wir auch diese Woche abweichend am Mittwoch schon da, statt am Donnerstag. Wir machen es ja normalerweise immer donnerstags, weil eben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag AEW Dynamite läuft und das ja so die spannendste und auf jeden Fall die sehenswerteste Wrestling-Sendung der Woche ist. Das ist ja in dieser Woche ein bisschen anders, denn wir haben sowohl in dieser, wenn ich mich auch nicht irre, als auch nächste Woche findet Dynamite jeweils freitagsabends um 22 Uhr amerikanischer Zeit statt. Das hat mit den stattfindenden NBA Playoffs zu tun und das auch ein Grund mit, was wir letzte Woche angesprochen haben, dass man eben 2022 dann von TNT auf TBS wechselt, dass man eben nicht laufend, also ich glaube auch die zeigen irgendwie World Series im Oktober mal, also auch da kann es sein, dass man ein, zweimal im Jahr nicht am Mittwoch im Standard Sendeplatz läuft, aber wie ihr jetzt schon merkt, das wird dieses Jahr bei TNT noch öfters vorkommen. Und dementsprechend haben wir gesagt, dann machen wir das Ganze doch schon am Mittwoch, denn, Nico, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, am Sonntag ist ja auch schon AEW Pay-Per-View, Double or Nothing.
Ja, endlich. Ich bin sehr, sehr gespannt und leider wieder an einem Sonntag, wie die letzten Male auch. Wir waren ja große Fans waren wir von der Pay-Per-View am Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Leider nicht. Das heißt, ich werde nächste Woche Montag, werde ich mir den Pay-Per-View angucken. Bin gespannt natürlich auf dieses Stadium Stampede Match. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Kann man das noch toppen im Vergleich zu dem letzten, im letzten Jahre? Das kommt mir schon so lange vor, ne? So lange her.
Ja, es kommt mir auch,
ist ja, Wahnsinn, ne?
Ja, es kommt mir auch auf jeden Fall länger als ein Jahr vor. Wir können mal auf die Karte gucken. Wir ich glaube, hat sich auch nichts mehr getan seit letzter Woche entsprechend, aber es sind die Young Bucks, die es zu tun haben mit Jon Moxley und Eddie Kingston. Das ist das Tag Team Match um die AEW World Tag Team Titel. Wir haben Sting und Darby Allin gegen Scorpio Sky und Ethan Page. Auch das ist ein Tag Team Match. Wir haben The Pinnacle gegen schon die von dir angesprochene Inner Circle in einem Stadium Stampede Match. Und wenn der Inner Circle verliert, dann müssen sie sich auflösen. Wir haben Miro, gegen Lance Archer, AEW TNT-Titel und Adam Hangman Page wird es zu tun haben mit Brian Cage. Es gibt eine Casino Battle Royale um einen zukünftigen AEW World Title Match. Wir haben unter anderem Christian Cage, vielleicht einer der Favoriten hier tatsächlich, und wir haben immer auch noch einen Platz, der offen ist. Da hat die, da hat AEW in den letzten Monaten und Jahren ja immer halbwegs auch abgeliefert. Also man hat halt immer jemand Neuen präsentiert. Das war jetzt nicht jedes Mal CM Punk oder Brock Lesnar, aber man hat immer
jemanden ausgepackt. Ne? Dieses Prinzip haben sie öfters jetzt schon gemacht. Ne? Auch bei diesem Ladder-Match, welches da mal stattfand. Das war, glaube ich, Brian Cage, der da debütierte.
Das war sogar, war letztes Jahr, glaube ich, bei Double or Nothing, ne?
Das kann gut
mit
sein.
Mit diesem großen Casino-Ship, wo er da dann zuschlagen hat. Ethan Page letztens auch dann. Also ich bin gespannt. Ich glaube, es wird nicht Daniel Bryan sein.
Andrade.
Oh, ja, der ist ja bei CMLL. Also warten wir mal ab, wenn sie hier
er
auspacken.
Will Kenny Omega, ne? Will in Triple A Championship.
Ja, ja. Mal schauen. Cody Rhodes gegen Anthony Ogogo. Da bin ich tatsächlich mal gespannt, was sie daraus machen. Hikaru Shida gegen Dr. Britt Baker um den AEW Women's Title und Kenny Omega gegen Orange Cassidy gegen Pac. Ein Triple Threat Match. So rum. Da müssen wir aber noch mal abwarten bei Dynamite diese Woche, ob das Match tatsächlich so stattfinden wird, ob Orange Cassidy diese Powerbomb von Pac, ob er sie überlebt hat, wie er sie überlebt hat. Und ob er in diesem Match antreten kann. Also auch hier noch nicht ganz ausgeschlossen, Nico, dass eben die eine oder andere Matchpaarung sich noch ein bisschen ändert.
Mhm. Nichtsdestotrotz, die Card liest sich natürlich sehr gut. Und wir sind alle sehr gespannt darauf. Ihr merkt schon, wir versuchen so ein bisschen die WWE zu umgehen. Es gab wieder SmackDown, es gab wieder Raw. Oh. Und es gab NXT. Das möchte ich ganz kurz sagen, da NXT letzte Nacht hatte Finn Balor erneut eine Chance auf den Titel. Karrion Kross konnte sich allerdings erneut durchsetzen. Über 20 Minuten hat das Match bekommen. Es hat nicht sollen sein. Ganz interessant, es findet demnächst, ich weiß nicht, ob nächste Woche, auf jeden Fall demnächst, ein Number One Contender Match statt zwischen, Triple Threat Match soll es sein, zwischen Kyle O'Reilly, Pete Dunne und Johnny Gargano. Und der Gewinner dieses Matches wird es dann mit Karrion Kross zu tun bekommen, und zwar beim nächsten NXT TakeOver in your house.
Mit oder präsentiert von Todd Pettengill.
Ja. 13. Juni übrigens, lese ich gerade. Auch gar nicht mehr so lange hin.
Man darf sehr gespannt sein. Unser guter Freund, an dieser Stelle mal schöne Grüße und alles Gute. Unser Freund der Kutzi, den älteren Reds oder vielleicht auch noch Ringside-Hörern, wie zum Beispiel dem Wrestling-Fan 96, ist er vielleicht noch bekannt als der Bettwäschen-Sven. Und wer hatte das damals gedacht? Ich glaube, das hätte noch nicht mal Christian Bruns gedacht, aber am vergangenen Samstag war es soweit. Unser guter Freund der Kutzi hat geheiratet. Herzlichen. Pass auf, das kann mit dem linken Arm nicht so viel klatschen. Nein, aber bis jetzt merke ich tatsächlich noch nichts. Die Impfung ist jetzt knappe 70 Minuten her.
Kommt gleich.
Gibt dir noch zehn Minuten. Der rechte Arm tut mehr weh als der linke, da habe ich gar nichts gemacht. Genau, unser Kutzi hat geheiratet. Alles Gute eigentlich. Deswegen komme ich drauf, weil du sagst 13. Juni. Am 12. Juni sollte nämlich eigentlich die Hochzeit sein. Und auch wenn die Zahlen aktuell ja sehr stark fallen, glaube ich nicht, dass in zwei Wochen tatsächlich eine Feier irgendwie mit 50, 80, 100 Leuten möglich ist. Dementsprechend, da haben sie schon mal für die Steuern bisschen was getan, ne? Schön die Steuern gespart. Dementsprechend, der eine oder andere wird es ja wissen, du hast vielleicht auch gelesen, Nico, was ist der Monat, in dem am häufigsten geheiratet wird?
Das kann ich dir nicht sagen.
Das ist der Dezember.
Das ist natürlich der Dezember, ne? Das ist natürlich auch die mucklige Zeit, ne? Wo man sich so zu Hause auch so, sag ich mal, zusammenmuckelt, ne? Wo auch zwischendurch mal aus Versehen auch so, sag ich jetzt mal, der kleine Lümmel in irgendeine Spalte rutscht. Das kann natürlich geschehen.
Im Sofa?
Auch
da,
im Sofa.
Da wo auch immer die Fernbedienung reinrutscht und ja, das, der genau. Schlüssel, das Kleingeld.
Da, wo alles verschwindet. Hm.
Nee, normalerweise geht man davon aus, irgendwie Juni, Juli, August sind so die beliebtesten Monate, um zu heiraten, weil man dann eben auch irgendwie schön eine Feier machen kann. Nein, der Dezember ist, also auch, ja, aber der Dezember ist der Monat, in dem am häufigsten geheiratet wird, eben weil man dann natürlich noch rückwirkend, also selbst wenn ihr am 31.12. heiratet, ich weiß nicht, wie viele Ämter am 31.12. aufhaben, aber wenn ihr am 30.12. heiratet, dann spart man ja noch das ganze Jahr rückwirkend den ein oder anderen Euro Steuern. Also auch da schon mal den Stichtag euch eintragen, allen Männern und Frauen da draußen. Wie kamen wir jetzt da drauf? Ach so, NXT, ganz genau. Und damit müssen wir natürlich auch mal gucken, was ist denn bei Raw und bei SmackDown los? Ich habe mir beides angeguckt. Ich habe mir auch ganz, ganz viele Dokumentationen angeguckt wieder. Da kommen ja aktuell, wir haben ja aktuell diese A&E-Dokumentationen, die mit der WWE zusammen produziert werden. Die kommen immer, die laufen, glaube ich, immer sonntags. Und wir haben ja auch parallel dazu, das ist mittlerweile jetzt die dritte Staffel, von einer Doku-Serie, die nennt sich Dark Side of the Ring. Mhm. Und auch da habe ich gestern reingeguckt, werde ich nachher auf jeden Fall noch berichten. Ich kann schon so viel sagen, da habe ich ein paar Empfehlungen für euch. Also da schlackern euch die Ohren. Kommen wir zu SmackDown. Nico, SmackDown hat ja einen ganz, ganz großen Vorteil. Es geht nur 2 Stunden. Das heißt, wenn ich mir hier so eine SmackDown-Folge anschaue, ohne Werbung, die geht meistens nicht länger als 1:30. Und da muss man sagen, das ist eine gute Zeit.
Das ist eine verdammt gute Zeit. Es ist wirklich toll. Da passiert auch ein bisschen was. Ne? Wir haben da zumindest diese Geschichte mit Roman Reigns, ein ernstzunehmender Champion. Klar ist das ein bisschen nervig mittlerweile mit den Usos, ein Jimmy Uso, der zurückkehrt. Aber es passiert zumindest etwas. Ne? Man hat so ein bisschen, man gibt, ich wollte schon sagen jungen Stars, das stimmt aber jetzt auch nicht. Also man gibt auch mal anderen Leuten eine Bühne, zum Beispiel auch einen Cesaro, der erneut hier kurzes Spotlight genießen durfte, um dann von Seth Rollins verprügelt zu werden. Er wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert. 2 Curbstomps musste er einstecken.
Der arme Mann. Also ja. Er hat ordentlich kassiert und das hat mir dann aber tatsächlich auch wieder Hoffnung gemacht, weil wo ich gesehen habe, wie sehr er kassiert, dann dachte ich mir, da wird er auch irgendwann seine Revanche kriegen.
In der Tat. In der Tat. Ob es im Inside Hell in a Cell sein wird, Seth Rollins gegen Cesaro oder nicht, das wissen wir noch nicht. Es würde aber irgendwie Sinn machen.
Ja, also man muss natürlich, wir haben letzte Woche schon mal drüber spekuliert, ob man vielleicht den ganzen Pay-Per-View Hell in a Cell macht. Bisher stehen ja 2 Matches fest. Wir wissen, Rhea Ripley wird gegen Charlotte Flair ihren Damentitel verteidigen. Auch da sehr komischer Aufbau. Auch da könnte sich durchaus hier noch was ändern. Also auch das könnte theoretisch wieder ein Triple Threat Match werden. Mal schauen. Und wir haben Bobby Lashley, da weiß man schon, der wird gegen entweder Drew McIntyre oder Kofi Kingston seinen Titel Hell in a Cell verteidigen wollen. Aber auch da bestünde ja durchaus die Möglichkeit, dass auch das ein Triple Threat wird. Da kommen wir nachher noch zu. Das Schöne bei SmackDown tatsächlich, ich gucke ja im Normalfall keine Matches bei Raw oder SmackDown. Das hebe ich mir dann immer auf für die Pay-Per-Views. Das heißt, die Matches spule ich immer so ein bisschen vor, gucke mir die Interviews, die Zwischensegmente an und so weiter. Und was mir aufgefallen ist, normalerweise, Nico, ist es doch so, es gibt ein Brand-Split. Und dann gibt es ja diesen Damen-Tag-Team-Titel und der wird ja aber brandübergreifend verteidigt. Das heißt, hier Nia Jax und Shayna Baszler, die konnten dementsprechend immer wechseln. Die waren dann bei Raw und bei SmackDown. Jetzt haben sie den Gürtel aber ja gar nicht mehr, sind trotzdem bei Raw und bei SmackDown.
Ja, wer feiert diese Storyline so sehr ab? Wer ist da hinter den Kulissen, der sagt, wir müssen diese gerade genannten Personen in beiden Brands einsetzen? Der gehört gefeuert.
Ich hoffe, die Fans, also da habe ich schon vor WrestleMania gesagt, ne, ich hoffe, die Fans werden so hart die Sachen ausbuhen, die Kacke sind, dass du da keinen Soundteppich mehr drüber legen kannst und sowas. Und das ist eine so eine Storyline, wo man denkt so, das muss doch nicht sein. Was mir richtig gut gefallen hat, das war Rick Books, denn der hat hier, ich hätte schon fast gesagt, den Nico gemacht, ne? Also du und unser guter Freund Stefan Otterpohl, ihr seid ja auch dafür bekannt, dass ihr mal die Klampfe rausholt. Ich durfte mir letztens am Apfeltag schon mal die ersten 12 Songs eures, ich glaube mittlerweile über 80 Songs umfassenden Debütalbums anhören. Und ich könnte mir auch vorstellen, Rick Books, das wäre auch jemand, der auch mal zu so einer Jam-Session bei euch mal vorbeikommen würde.
Unbedingt. Auf jeden Fall eher statt, wie heißt der andere nochmal von Raw? Elias, genau. Ja. Also dieser Mann, man kannte ihn von NXT, man hat ihn da hin und wieder mal gesehen. Rick Books, der beherrscht die Klampfe auch zumindest. Er hat hier das Theme von Shinsuke Nakamura auf der E-Gitarre performt. Nakamura übrigens auch die Krone geklaut von Baron Corbin, auch eine geile Storyline. Das fand ich auch ganz nice, ihn jetzt hier, ich weiß nicht, was man mit ihm vorhat, ne? Ich weiß auch nicht, wie er ankommt, aber er delivert zumindest an der Gitarre, der besagte Rick Books. Er hat seinen Namen auch sehr schön mitgeteilt, ihn buchstabiert. Ich glaube, der ist am Mikrofon auch, genauso wie an der Gitarre, ein reiner Guter. Was er im Ring kann, da müssen wir mal abwarten.
Aber fand ich auf jeden Fall einen coolen Auftritt. Shinsuke Nakamuras Team, das ist ja eh eins der besten, die WWE so hat. Und das war schon ein cooler Act, muss ich sagen. Hat mir Spaß gemacht. Ich hatte vorher schon gelesen, dass man Shinsuke Nakamura jetzt wahrscheinlich hier so zu einem der Number One Contenders, obwohl eigentlich gibt's da kein Plural von, ne? Aber ist ähnlich wie bei AGB, aber zu einem der Number One Contenders hier aufbauen möchte. Und ich muss sagen, diese Act, auch mit King Nakamura jetzt hier, ne? Das hat mir gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, also war erfrischend. War erfrischend. Er konnte dann auch gleich gegen Baron Corbin gewinnen in diesem Match. Baron Corbin wurde dann nochmal kurz abgelenkt, weil das Theme erneut gespielt wurde. Ich finde immer gut, wenn King Corbin, King ist er ja gerade nicht mehr, wenn Baron Corbin verliert. Das gefällt mir immer ganz gut.
Das ist auf jeden Fall, zaubert auch mir ein Lächeln aufs Gesicht. Hast du was zu dem Outfit von Seth Rollins wieder gesagt?
Auch wieder gut, ne? Also nicht ganz so nice wie dieses weiße Dress, was er trug beim Pay-Per-View, ne? Mit diesen Farbsplashes, aber auch jetzt wieder sehr, sehr sicher in seinem Stil. Er beweist Geschmack.
Wenn du in dem Sinne er das tatsächlich gut durchzieht, also dieses Monday Night Messiah, das war ja Quatsch, aber hier so ein bisschen der Durchgedrehte, der lustige Kleidung trägt, ich könnte mir vorstellen, dass er damit auch relativ schnell bei den Fans overkommt, also obwohl er Heel ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass das könnte gut ankommen.
Ja, mir gefällt er jetzt auch, in den letzten Wochen gefällt er mir um Weiten besser als zuvor, ne, mit dem Monday Night Messiah Gimmick. Ich drück die Daumen.
Dominik Mysterio konnte sich durchsetzen durch Robert Root, also auch diese Fehde, er geht weiter, aber SmackDown hat sich natürlich auch ein bisschen sehr natürlich um den Champion, ne, Head of the Table, um unseren Freund Roman Reigns gedreht. Und da gab es auch am Anfang von SmackDown gab es eine, also quasi Öffnungssegment, wo alle Champions auf der Rampe standen und dann hat die WWE eben verkündet, ne, man geht wieder on Tour. Und wer hier das Ganze auf SmackDown für mich auch so unterhaltsam macht, das ist natürlich unser guter Freund Pat McAfee. Und der ist auch nochmal in der Mitte der Sendung, wo sie auch nochmal darauf angesprochen haben, ne, und sagt, pass auf, jetzt gehen die Tickets in den Verkauf. Und der ist einfach mal aufgestanden. Ich glaube, Michael Cole wusste auch gar nicht, was los ist. Pat McAfee, der war so aufgeregt, der war so begeistert, weil er kommentiert ja jetzt schon ein paar Wochen. Wir kommen gleich noch dazu, wer nach ein paar Wochen nicht mehr kommentiert. Aber er kommentiert immer noch. Und
er hat Freude daran.
Er hat deswegen, also ich glaube, er ist ja auch, er ist Footballer, er ist Sportler. Ich glaube, er lebt auch für dieses Adrenalin, was die Fans geben. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es geskriptet war, aber ich glaube, der war wirklich, das nehme ich ihm auch ab. Und das finde ich dann an ihm auch so authentisch. Der ist dann einfach aufgestanden und hat gesagt, ich freue mich so, die Fans kommen zurück. Also wer das nicht gesehen hat, guckt mal, das gibt's hoffentlich auch auf YouTube, sucht euch das mal raus. Also Pat McAfee, natürlich kennt er noch nicht alle Moves und so weiter, aber da habe ich so das Gefühl, der ist genauso wie er es im Ring gezeigt hat, ne, bei NXT, was der abgeliefert hat. Ich glaube, der ist mit Herzblut dabei, der liebt das, was er da macht und der hat Spaß. Und dann sitze ich auch zu Hause, beziehungsweise ich lag auf dem Bett und hab's auf dem Laptop geguckt, aber auch da, sowas freut mich dann auch, sowas macht mir dann auch Spaß beim Zugucken. Wenn ich sehe, da freut sich einfach und nicht so wie Michael Cole sich immer freut, so dieses Aufgesetzte oder dieses Michael Cole Lachen, wenn er irgendwas, was Vince McMahon geschrieben hat, wenn er das lustig finden muss, obwohl es eigentlich nicht lustig ist und jeder weiß, dass es nicht lustig ist. Aber Pat McAfee, ich muss schon sagen, bin ich schon ein bisschen verliebt.
Ja, mir gefällt er auch gut. Mir gefällt er auch gut. Ich glaube, gib ihm noch 2-3 Monate.
Ja.
Lass ihn mit den Fans interagieren. Ich glaube auch, dass er bei den Fans gut ankommt.
Ja,
genau. Also mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut, was er da abliefert. Ich habe es dir, glaube ich, schon mal gesagt, seine Stimme nervt mich noch so ein kleines bisschen, aber da wird man sich dran gewöhnen. Er bringt auf jeden Fall Schwung
in die ganze Geschichte. Und das Schöne ist, glaube ich, dadurch, dass er sich eben vorab als Wrestler bewiesen hat, obwohl er gar kein Wrestler ist. Ich glaube, das hat ihm auch viel Credibility gegeben bei den Fans, weil wenn du so einfach reinkommst, als sagst du, ich habe NFL gemacht und jetzt bin ich WWE-Kommentator, dann legen die Fans natürlich irgendwie alles auf die Goldwaage. Wenn du mal einen Move falsch nennst oder mal einen Wrestler verwechselst oder, ich glaube, dann hast du einen sehr, sehr schweren Stellenwert. Aber bei ihm, dadurch, dass er diese Ringleistung, die er da abgeliefert hat, quasi out of nowhere, ich glaube, deswegen sind die Fans da auch nicht ganz so kritisch oder lassen ihm das eine oder andere durchgehen, was ja ganz normal ist, glaube ich, wenn man so einen neuen Job macht. Also ich glaube, da können wir uns noch auf viele lustige Sachen freuen. Und worauf ich hinaus wollte, die Usos, die sind ja jetzt wieder komplett, ne? Jeff Uso, wie wir ihn nennen, der war ja lange, lange verletzt und jetzt ist er wieder da. Und Roman Reigns, der ist sich da ja noch nicht so ganz schlüssig, ne? Und dann hieß es auf einmal, die Usos, Nico, die sollen nächste Woche ein Tag-Team-Match haben. Also das hat Roman Reigns aber gar nicht gefallen.
Gegen die Street Profits. Das hat Jimmy Uso hat das irgendwie festgelegt, ohne wirklich zuvor mit seinem Bruder Jay gesprochen zu haben. Und Roman Reigns, ja, der steht irgendwie gar nicht darauf. Ja, der weiß nicht, was das soll. Jay Uso gehört zu ihm, ist sein Untertan. Und dieser verrückte Outlaw Jimmy Uso, der aus dem Nichts wiederkehrte, der möchte natürlich seinen Bruder Jay aus den Fittichen von Roman Reigns befreien. Und Roman Reigns, der wittert da schon etwas.
Ja, also wir haben ja hier verschiedene Acts, die mir eben sehr, sehr gut gefallen. Und zum Beispiel die Street Profits, auch wo ich die Promo wieder gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, wenn wieder Fans da sind, ich glaube, das wird einer der beliebtesten Acts, glaube ich, wenn wieder Fans da sind. Also die kannst du halt rausschicken, ähnlich so wie damals hier so die New Age Outlaws oder sowas. Und dann können die eine Promo halten. Also ich glaube, das sind so auch zwei, wo ich gedacht habe, also wenn wieder Fans da sind, ich glaube, die beiden werden mit am allermeisten davon profitieren. Hat mir richtig gut gefallen, was sie da abgezogen haben. Sind für mich also zwei wahrscheinlich der größten Entertainer am Mikrofon, die WWE hat. Und das Schöne ist, die liefern halt auch im Ring ab. Ne? Also das ist nicht nur so, dass man sagt, oh komm, und jetzt geht die Glocke los, jetzt wird's kacke, sondern die sind auch ein sehr, sehr gutes Tag-Team. Und ich habe nur die Daumen gedrückt. Ich denke so, oh bitte, Vince, safe will er die jetzt irgendwie wieder in 3 Monaten dann splitten und dann soll's wieder so eine dusselige Fehde geben. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die also mindestens mal noch 2 Jahre wirklich als Tag-Team hier alles abreißen dürfen in der WWE.
Ja, unbedingt. Gib ihnen auch gerne nochmal die Gürtel irgendwann, ja. Gut, die gegen die Mysterios, ja, das wären 2 Face-Teams. Vielleicht wird es nicht sofort dazu kommen, aber gib diesen beiden doch bitte die Tag-Team-Gürtel nochmal. Ja? Bin ich bei dir, gerade am Mikrofon, absolut überzeugend. Was mich noch überrascht hat bei dieser Sendung, war der Main-Event. Es war ein Fatal-4-Way-Match um den IC-Title. Apollo Crews, Titelträger, hatte zu tun gehabt mit Sami Zayn, Kevin Owens und Big E. Apollo Crews konnte gewinnen, da ein Rückkehrer das Rampenlicht betrat. Ein
Rückkehrer.
John Cena. Es war John Cena. Nein, er war es nicht. Es war Aleister Black. Aleister Black, der zuvor viel aus seinem Leben erzählte, der Backstage saß in einem dunklen Raum mit einem Märchenbuch auf den Schultern, wollte ich schon sagen, auf den Knien. Er tauchte auf und hat sich sofort hier jemanden ausgesucht, dem er seinen fiesen Roundhouse-Kick, den Black Mass, verpassen konnte. Und das war Big E. Was ist da los? Was hat Aleister Black mit Big E zu tun? Es sah danach aus, als wenn Big E den Titel zurückgewinnen konnte. Durch diesen Kick wurde er ausgeschaltet und Apollo Crews konnte verteidigen.
Das finde ich ein bisschen komisch, gerade mit dem anstehenden Pay-Per-View, auch Hell in a Cell und den vielen Titeln, die WWE ja auch hat. Also bei Hell in a Cell, ich glaube, also wenn wir jetzt dann schon mal Cesaro gegen Seth Rollins, das ist ja kein Titelmatch, wenn wir das jetzt schon mal mit in den Ring werfen, wenn das noch mit auf die Card kommt, dann ist der Pay-Per-View eigentlich voll. Deswegen wunderte mich jetzt diese Konstellation, dass ein Aleister Black hier einfach, sag ich mal, mehr oder weniger random einen Big E angreift und man damit irgendwie so ein Match in der, ja, bestenfalls in der Mid-Card ohne Titel startet. Da hätte ich mir tatsächlich dann eher gewünscht, dass Aleister Black vielleicht einfach alle vier ausschaltet.
Man hätte es so machen, man hätte dieses Fatal 4-Way-Match, das hätte man beim Pay-Per-View abhalten können und dann wäre Aleister Black aufgetaucht. Von mir aus auch erst nach dem Match und hätte da mal kurz dafür gesorgt, dass alle wissen, dass er wieder da ist. Ne? Man hätte das ein bisschen verschieben können, finde ich. Denn wie geht's jetzt weiter mit Kevin Owens, mit Sami Zayn und ne? Was ist mit Apollo Crews? Wer wird das? Gibt es da ein Match auf der Card? Ne? Man weiß es nicht. Auch auf Raw-Seiten. Sheamus, ne? Der groß gefeierte US-Champ, auch der hat es mit diversen Leuten zu tun. Mit Ricochet, mit Humberto Carrillo, auch alles keine Matches, die einem vom Hocker hauen. Aber meinst du auch, dass der US-Title beim Hell in a Cell Pay-Per-View verteidigt wird?
Na, ich hoffe es doch. Also Apollo Crews hat ja dank Commander Aziz die letzten Male doch immer auch ein bisschen Glück gehabt, ne? Der zog ja auch hier, Commander Aziz zog, glaube ich, auch einmal irgendwie hier Big E vom im unterbrachtes Cover quasi. Also da sollte Apollo Crews schon im Hell in a Cell hier irgendwie den Titel verteidigen dürfen oder müssen in dem Fall. Und auch da muss ich.
Und Shame ist in der Kickoff-Show.
Oh wahrscheinlich. Mann, ja, im besten Fall. Aber auch da das Lächeln, was Pat McAfee mir aufs Gesicht gezaubert hat, das war aber auch spätestens an der Stelle wieder weg, als Apollo Crews hier wieder mit seinem komplett übertriebenen afrikanischen Akzent gesprochen hat. Also wir haben ja auch bei uns auf der Arbeit den einen oder anderen Afrikaner. Und also von denen spricht keiner so. Das ist halt mal 100. Also das ist einfach auch rassistisch, muss
ich sagen. Ich meine, also, das Peinliche ist halt auch, Apollo Crews hat Monate, wenn nicht sogar Jahre zuvor in der WWE ohne diesen Akzent gesprochen. Ja, warum, wieso muss er den jetzt auspacken und dieses nigerianische Gimmick da abfeiern? Gefällt mir auch nicht.
Ja, aber mal gucken, auch hier bei Sami Zayn muss ich auch dran denken. Ich denke, oh, wenn Fans wieder da sind, ich hoffe, dann macht man diese ganze Conspiracy-Sache, dann kann man die noch ein bisschen weiter. Ich glaube, da werden auch viele Fans werden, irgendwie Schilder dazu mitbringen und hochhalten und sowas. Also da freue ich mich tatsächlich auch noch drauf. Sami Zayn ja auch einfach großartig, aber mit diesem Kack-Thunderdome kommt man natürlich da auch nicht weiter. Also ich freue mich tatsächlich. Mal gucken, was hier passiert. Das war SmackDown und wir gucken mal auf Monday Night Raw. Das war die 1461. Folge von Monday Night Raw und ich glaube, wir sind erst seit Raw 1000, glaube ich. Ne? Es ist dreistündig. Oder vertue ich mich? Ich weiß es gar nicht.
Kann aber gut sein. Ab da ging es bergab.
Auf jeden Fall, spätestens ab da ging es bergab. Bobby Lashley, bei dem geht's nicht bergab. Der hat immer sehr viele Frauen jetzt auch mit dabei. Und was mich ein bisschen gewundert hat, das war auch hier ethnisch nicht ganz korrekt. Also ich glaube, man hatte hier nicht tatsächlich alle Hautfarben, alle Rassen und alle Religionen abgebildet. Das hat mich ein bisschen gewundert bei der WWE. Aber das kann ja nächste Woche dann auch noch kommen. Und es geht primär darum, Nico, haben wir vorhin schon kurz angegriffen, als wir auf die Hell in a Cell Card zu sprechen kamen. Es gibt noch keinen Number One Contender, denn Kofi Kingston, der konnte sich ja, ich glaube, letzte Woche tatsächlich durchsetzen, ne? Da war irgendwas, konnte Bobby Lashley pinnen nach Eingriff. Und jetzt sollte es ein Match geben zwischen Kofi Kingston und Drew McIntyre, wer eben der Nummer 1 Contender wird. Und das Ganze endet erstmal im Opener unentschieden, nachdem MVP und Bobby Lashley eingegriffen haben. Und
sie wurden natürlich provoziert, ne? Von Drew McIntyre, ja. Der kann es ja nicht lassen, der muss die provozieren. MVP und Bobby Lashley, die saßen da, ich glaube, es war die Entrance Ramps, saßen sie auf der Couch, haben das Match begutachtet und wurden provoziert, haben dafür gesorgt, dass es hier keinen klaren Gewinner gibt. Nächste Woche, ich glaube,
Wiedersehen.
Ist, glaube ich, nächste Woche, ja. Ne? Da werden wir dieses Match erneut sehen. Drew McIntyre gegen Kofi Kingston, Number One Contendership. Und da wurde von Adam Pearce festgelegt, dass sich da MVP Bobby Lashley nicht einmischen dürfen. Ansonsten gäbe es irgendeine Sperre, ne? 90 Tage Sperre wäre mir als Champion auch vollkommen egal, wenn ich den Titel dann in dieser Zeit weiterhalten dürfte. Aber wir werden das Match auf jeden Fall nochmal sehen nächste Woche.
Naja, wenn er die von spätestens Jack Tunney eingeführte Regel, dass der Titel alle 30 Tage verteidigt werden muss, parallel durchzieht, müsste er ihn konsequenterweise dann auch den Titel vakantieren. Aber
das ist wohl wahr.
Gehen wir mal dann nicht davon aus, dass es soweit kommt. Vielleicht greift ja nächste Woche sein Bruder ein, das ist nämlich Lobby Bashley.
ich wollte es auch gerade sagen.
Der ist aber weiß. Der ist weiß. Sind zweieiige Zwillinge.
Ist weiß, aber sieht sonst genauso aus. Auch genauso haarlos. Ja.
Lobby Bashley. Nächste Woche sehen wir ihn vielleicht mit seinem großen Auftritt. Schon vorhin angesprochen, Rhea Ripley gegen Charlotte werden wir beim Pay-Per-View sehen. Es gab hier ein 2 Minutes Beat the Clock, Nikki Cross gegen Rhea Ripley. Und Rhea Ripley, die war so in Rage und die Uhr tickte, diese 2 Minuten, die sie hier gegeben, sich selbst gegeben hatte, sage ich mal, die tickten runter und es gab halt keine Fans. Ne? Normalerweise wird dann ja runtergezählt. 10, 9, 8. Gab keine Fans, also es gab Fans, aber nur diese Thunderdome-Trollys. Und dementsprechend hat sie es gar nicht mitbekommen, hat hier Nikki Cross ordentlich vermöbelt und dann war die Zeit abgelaufen. Das heißt, Nikki Cross setzt sich hier tatsächlich durch und das ist dann immer die Stelle, wo ich mich frage, so, ja, aber Rhea Ripley ist doch das Babyface. Warum ist denn das Babyface bei der WWE immer so ein Idiot? Das war ja eigentlich, das ist der klassische Heel-Move doch eigentlich. Der Heel ist zu blöd, kriegt nicht mit, dass die Zeit abläuft und dann der Face, in dem Fall der kleinere, schmalere Babyface, in dem Fall dann eben Nikki Cross, gewinnt dann überraschend und der Heel ist dann böse und dann kommt der Face raus, in dem Fall dann Charlotte und sagt, haha, du bist ein Idiot. Aber es war andersrum.
Genau, also ich habe den Sinn einfach überhaupt nicht gesehen. Ich meine, wäre jetzt Charlotte an ihrer Stelle gewesen und aber überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Charlotte hat es an dem Abend aber auch nochmal erneut mit Asuka zu tun. Deswegen hat sie das Match mit Nikki Cross abgelehnt. Wo wir gerade bei Charlotte sind, sie hat tatsächlich gewinnen können. Das Match hat auch ordentlich Zeit bekommen, über 20 Minuten. Mhm. Sie hat Asuka besiegen können. Ist dieses Match Charlotte gegen Rhea Ripley, ist das schon Inside Hell in a Cell? Wurde dazu schon was gesagt, oder?
Da wurde noch gar nichts.
Nee, ne?
Also auch zu Bobby Lashley gegen Drew McIntyre. Wahrscheinlich tut man jetzt bei der WWE erstmal so, als wüsste man noch gar nicht, dass Hell in a Cell der nächste Pay-Per-View wäre. Und dann darf sich einer eine Stipulation aussuchen und dann Hell in a Cell.
Oh, ja, kann sein.
Überraschung. Überraschungen gibt es immer wieder. Wir hatten dann noch Cedric Alexander gegen Shelton Benjamin. Also, dass die diese Fehde so ausschweifend bei Monday Night Raw, bei der Flagship-Show des professionellen Wrestlings in den USA so prominent darstellen. Das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen ja die fehlende Tiefe im Roster. Wo ist unser Freund Jinder Mahal? Wo ist Eva Marie? Die sehe ich immer nur in irgendwelchen Trailern wie heißt hier unser guter Freund, der auch so lange verschwunden ist?
Keith Lee.
Ja, Keith Lee. und viele, viele weitere. Aber Cedric Alexander und Shane Benjamin, fast 12 Minuten haben sie gekriegt. Cedric kann sich hier durchsetzen und auch diese Fehde wird sicherlich noch weitergehen. Genau wie die Fehde zwischen RK-Bro und The New Day. Wir hatten letzte Woche hatten wir ja Randy Orton gegen Kofi Kingston. Diese Woche hatten wir Xavier Woods gegen Matt Riddle.
Genau.
Und das deutet dann aber vielleicht auch ein bisschen darauf hin, dass vielleicht tatsächlich Drew McIntyre sich nächste Woche durchsetzt, so dass wir dann vielleicht bei Hell in a Cell tatsächlich hier New Day gegen RK-Bro noch mal kriegen könnten.
Ich denke auch. Man muss dazu sagen, Matt Riddle wird auch ganz besser dargestellt als in den letzten Monaten. Gerade in der letzten Woche noch ein Randy Orton gegen Kofi Kingston, musste sich geschlagen geben. Hier hat Matt Riddle gegen Xavier Woods gewinnen können. Und zwar hat er das ganze Match entschieden mit einem RKO, den er ordentlich durchgezogen hat. Also ich denke schon, dass wir da diese Matchpaarung beim Pay-Per-View sehen werden. Ich gehe davon aus, dass Drew McIntyre erneut eine Chance auf Bobby Lashleys Titel bekommen wird. Ich weiß nicht, warum man das jetzt mit Kofi Kingston jetzt so macht. Wahrscheinlich, man hatte keine anderen Ideen, man hatte keine anderen Leute.
Ich glaube, man hat einfach gesagt, Alter, wir können jetzt nicht schon wieder das Match, was wir selbst auch bei Money in the Draw vor 2 Wochen gezeigt haben, das können wir jetzt nicht wieder für den Pay-Per-View machen. Einfach so. Wir müssen uns irgendeine Storyline einfallen lassen.
Bisschen ablenken von diesem Match erstmal.
Dann hat man aufs Roster geguckt, also auf die, ich stelle mir das so vor, Vince McMahon ist dann so ins Catering, in den Catering-Room reingegangen, hat so geguckt und so, fuck, wer sind alle diese Leute? Und dann, hey, den kenne ich, den Schwarzen, der hat doch so so einen jamaikanischen Akzent. Den nehmen wir.
Den nehmen wir,
genau. Den nehmen wir. Der muss jetzt nochmal ran. Und ja, aber auch Triple Threat Match. Ich finde Triple Threat Matches eigentlich gut. Also es nervt natürlich so ein bisschen die Stipulation. Ich wäre dafür zum Beispiel, dass mehr Triple Threat Matches unter Elimination Rules tatsächlich stattfinden. Ich finde, das macht man bei der WWE viel zu selten, aber einfach aus dem Grund, dass die WWE ja meistens nur Triple Threat Matches macht, um eben mindestens zwei Leute zu schützen, die eben dann nicht gecovert werden müssen und so weiter. Aber warten wir mal ab. Wir wissen aber auch, wenn wir sagen, RK-Bro wird das mit The New Day zu tun haben, heißt es auch, Nico, natürlich im Umkehrschluss, RK-Bro wird es erstmal nicht mit den Tag-Team-Champions zu tun haben. Aber auch da scheint die Reise klar, denn wir hatten hier ein Einzelmatch, AJ Styles. Und halte ich fest, der verlor innerhalb von 2 Minuten gegen Jackson Ryker.
Wow. What the fuck? Ich dachte auch, das kann doch nicht sein. Ne? Jackson Ryker hat er überhaupt irgendwie Main Roster mal ein Match gewonnen? Ich kann mich nicht daran erinnern.
Ich hoffe nicht.
Einer der verlorenen Söhne. Er konnte sich hier in kürzester Zeit durchsetzen gegen AJ fucking Styles. Unglaublich. Ne? Omos kam danach zu Hilfe, hat, glaube ich, einen, ich weiß nicht, ob es Elias oder Jackson Ryker war, nochmal durch die LED-Wände geschubst. Aber auch hier eine Fehde dieser beiden Teams in Aussicht. Ja, leider.
Ich gucke gerade mal nach, ob er ein Match gewonnen hat. Match-Statistiken. 2000, gucken wir mal hier, Event Art, TV und Pay-Per-View, aber ist ja alles klar. Konstellation nur Singles-Matches. Da hat er tatsächlich dieses Jahr schon 3 gewonnen. 3 von 6 hat er gewonnen. Im ganzen Jahr 2020, da hat er auch nur ein Match, da hat er 1 gewonnen. 2019 hat er 3 gewonnen. Wow. Also,
es ist eine Winning-Streak.
Also seine Quote ist seit 2018 über 50%.
Gut, dann
war er vielleicht eigentlich schon der Favorit hier gegen AJ Styles, ne?
Ja, tut mir leid, Jackson Ryker, dass ich das nie auf dem Schirm hatte.
Ein bisschen unterschätzt. Ja, diese ganze Storyline um Sheamus, auch ein einzigartiges Desaster. Also in Sheamus, den fanden wir damals schon kacke, mit seinem weißen Kostüm, der Penner, das muss nicht sein. Und jetzt dann hier in so gegen Humberto Carrillo und ich weiß auch nicht, was das hier alles sein soll. Braun Strowmann, das Thema ist für mich auch durch. Den packt man auch hier alle
2 Wochen aus. Er langweilt mich auch. Ja. Er langweilt mich einfach. Die Zeit ist vorbei. Man hätte ihm viel eher mal den Titel geben sollen, als er gerade richtig over war. Das hat man dann auch irgendwie wieder versäumt. Und jetzt ist er einfach nur noch langweilig.
Und dann, als wenn es nicht schon langweilig genug gewesen wäre, nachdem man sich hier durch 3 Stunden Raw gequält hat. Also ich denke gerade an alle die gefallenen Brüder in den USA, die sich das live angeguckt haben. Oder vielleicht auch der eine andere. Ich glaube, es läuft immer noch auf Datsen, ne? Hier in Deutschland auch. Der Main Event war nämlich ein Women's Tag Team Match und ich weiß gar nicht, ist es die, haben wir das schon mal gesehen? Tamina und Natalya gegen Shayna Baszler und Nia Jax?
Das war mir vollkommen neu. Deswegen auch toll, das als Main Event zu bringen. Also mir fehlen dann die Worte. Also wir können doch nicht die einzigen sein, die diese Fehde überhaupt, diese Konstellation beschissen finden. Also das kann man doch nicht machen. Man kann doch so nicht eine Monday Night Raw Ausgabe enden lassen mit einem Tag Team Title Match Tamina und Natalya gegen Shayna Baszler und Nia Jax. Was soll denn das? Und auch noch mit diesem blöden Reginald, der immer wieder auftaucht und da irgendwie für Ablenkungen sorgt. Dann gab's da noch eine Explosion ohne ersichtlichen Grund. Also ganz, ganz mieses Ende der Show, muss ich sagen. Alexa Bliss war nicht anwesend übrigens, denn ihr Schwein, Larry heißt es, glaube ich, ne? Dem Larry ging's Steve. Nicht so gut. Genau. Genau, die war nicht anwesend. Meinst du denn, sie hat von der Ferne diese Explosion gezündet oder wer steckte dahinter?
Larry Steve, schaut mal nach, ein ganz, ganz süßes Hausschwein, ist leider einen Tag vor seinem 4. Geburtstag jetzt gestorben. Ich habe da mal ein paar Bilder von geliked und dann wurde mir ich weiß gar nicht mehr, wie der andere, Hank, our best friend Hank oder sowas, kennst du den?
Nee, den kenne ich nicht.
Aber Best Friend Hank hatte auch irgendwie 130.000 Instagram-Fans und sowas. Und der ist auch, ich glaube, der ist letztes Jahr gestorben. Und aufgrund von Larry Steve und diesem My Best Friend Hank wollte meine Frau auch ein Hausschwein haben. Das ist natürlich in Hamburg im 4. Stock eher schwierig. Aber also nicht nur Hank, Ruhe in Frieden, ist gestorben, sondern auch Larry, Steve und ja.
Wird sie daraus denn noch irgendwie so eine Fleischwurst machen oder sowas? Wird sie Larry die letzte Ehre erweisen und ihn essen? Ich meine, es ist Alexa Bliss, die ist twisted. Ne? Wenn Lilly ihr sagt, pass mal auf, ja, wir lassen dir nichts verkommen, ja, ne? Du machst dir daraus jetzt mal ein paar Würstchen. Ich kann mir schon vorstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das macht.
Und man muss dazu sagen, für alle, die wenigen, die es nicht wissen, Nico ist Vegetarier.
Ja, aber manche essen auch den Mutterkuchen und sowas, machen sich dann noch schön hier so einen Zuckerguss und so ein paar Kerzchen drauf. Kann ja auch sein, dass man sein Haustier, ich weiß es nicht genau.
Ich hab dir gerade mal ein Bild geschickt hier. Das ist my best friend Hank. Das ist sein erster, zweiter, dritter, vierter Geburtstag.
Doch, es ist schon eine Herzallerliebst, muss ich sagen.
Ja, also so ein Hausschwein, da muss man schon sagen, das ist schon knuffig.
Das isst man nicht. Ein Hausschwein isst man nicht. Das müssen wir jetzt auch mal sagen hier, dass man ein Hausschwein isst man nicht. Ne? Das macht man nicht.
Ja. Alexa Bliss, genau, war wohl anwesend bei Raw, wurde aber nicht eingesetzt und es hat gebrannt. Es gab Feuer. Jetzt würde einer sagen, was war los? Hat Autopool wieder Nudeln gemacht? Nein. Ich glaube, das war es nicht, sondern es ist diese schöne Storyline. Ne? Haben wir letzte Woche schon gesagt, Shayna Baszler soll diejenige sein. Und wenn, das habe ich auch dort schon gesagt, ich sag, wenn man sich jemanden aussuchen sollte, der in diese Comedy-artige Storyline mit Alexa Bliss und dem ganzen Hokuspokus und der Puppe nicht reinpasst, dann ist es Shayna Baszler. Aber hey, herzlich willkommen. Das werden sicherlich großartige Wochen an TV. Das war Monday Night Raw. Meine Empfehlung, guckt euch von Monday Night Raw gar nichts an. Guckt euch die ausgewählten Perlen und von uns aufgezählt die Perlen von SmackDown. Schaut da mal rein und dann habt ihr auf jeden Fall sehr viel Zeit gespart. Damit kann ich euch noch ein bisschen was über die Dokumentation sagen, die ich geschaut habe. Es bei A&E liefen hier aktuell. Die erste war Stone Cold Steve Austin. Die zweite war Roddy Piper. Die dritte war, ich komme schon gar nicht mit her. Irgendwann kam dann kam noch irgendwas.
Shawn Michaels, ne?
Shawn Michaels.
Und natürlich die Booker T, das war ja meine Empfehlung.
Ich glaube, es kam noch was zwischen Roddy Piper und Booker T. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, Booker T habe ich nicht gesehen. Shawn Michaels, habe ich schon gesagt, war großartig. Und letzte Woche Sonntag bei A&E lief die Dokumentation über den Ultimate Warrior. Und da durfte man natürlich sehr gespannt sein. Die WWE hat ja auch schon mal eine DVD über ihn gemacht. Also mehrere, aber eine hieß The Destruction of the Ultimate Warrior oder sowas. Und da hat man ihn ja komplett auseinandergenommen.
Self-Destruction,
genau. Ja. Und damals war man einfach auch nicht im Guten mit ihm. Und das hat sich dann aber natürlich, als Vince McMahon dann gemerkt hat, so wie es in der ganzen Karriere vom Warrior war, immer wenn Vince McMahon ihn braucht und wenn er gemerkt hat, oh, jetzt kann ich Geld mit ihm verdienen, dann hat er ihn zurückgeholt. Und auch die Dokumentation kann ich empfehlen. Ist jetzt nicht die beste aus der Serie, aber der Ultimate Warrior, ich weiß noch, den kannte ich schon, bevor ich überhaupt das erste Mal Wrestling gesehen habe. Ich weiß noch, wir waren damals mit dem Fußballverein unterwegs. Ich glaube, wir waren irgendwo in den Niederlanden irgendwie. Das war so eine, ich weiß gar nicht, ob es ein Wochenende oder eine Woche war so ein Fußballturnier und alles. Und ein Kumpel, ein Mitspieler von mir, hatte ein T-Shirt. WrestleMania 6, 1. April 1990, vorne drauf Hulk Hogan und der Ultimate Warrior. Und ich kannte Hulk Hogan, den kannte man. Ich kannte den Ultimate Warrior. Ich wusste, dass die bei WrestleMania 6 gegeneinander kämpften. Aber ich hatte noch nie ein Wrestling-Match tatsächlich gesehen gehabt. Aber man kannte diese Leute. Und dementsprechend natürlich auch wahrscheinlich eins der, jetzt nicht der besten Matches der WWE-Geschichte, aber sicherlich zusammen mit Hulk Hogan hier irgendwie gegen Andre the Giant und so weiter, sicherlich eins der prestigereichsten, ne, der jüngeren WWE-Geschichte. Und damals eben WrestleMania 6, der gute Hulk Hogan, WWE-Champion gegen den Intercontinental-Champion, Ultimate Warrior. Also ich kann es nur empfehlen, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Diese A&E-Sachen gehen immer 1 Stunde 24. Auch seine Töchter sind zum Beispiel zu sehen. Die auch jetzt irgendwie da so ein bisschen Kickboxen oder sowas machen. Seine Frau ist zu sehen, schöne Geschichte. Man sieht auch so ein bisschen, wie er früher als Bodybuilder gestartet ist. Heidewitzka, Herr Kapitän. Das war auf jeden Fall, das sagt er dann aber auch, das war auf jeden Fall nicht auf natürliche Art und Weise. Aber kann ich nur empfehlen. Und morgen, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, läuft auch eine Ultimate Warrior Dokumentation, allerdings im Rahmen der Dark Side of the Ring Dokumentationsserie. Und die sind immer ein bisschen kritischer. Also da könnte ich mir vorstellen, da kommen auch noch so ein paar, also zum Beispiel bei dieser A&E-Sache, die mit der WWE zusammen entwickelt wurde, da war überhaupt nichts von der WCW drin. Also, dass er noch irgendwie zur WCW gegangen ist und dass er da schon alt und schusselig war und dass das komplett gefloppt ist, das war da überhaupt nicht mit drin. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier bei Dark Side of the Ring ein bisschen aufgegriffen wird. Also, da freue ich mich drauf. Und im Vorzug Dessing. Das ist nämlich jetzt die dritte Staffel Dark Side of the Ring, die aktuell läuft. Das heißt, morgen, der Becoming Warrior nennt sich die Folge. Das ist die fünfte Folge der dritten Season. Und ich habe mir gestern dann nochmal im Vorlauf die vierte Folge angeguckt. Die nennt sich Collision in Korea. Kannst du dir vorstellen, Nico, was für eine Kollision es mal in Korea gab? Wrestling-typisch.
War das, es war aber nicht dieses Match, wo so wahnsinnig viele Leute...
Ganz genau.
Ja, ne? Was für ein Match war es noch gleich?
Das war ein Trip, also auch da kann ich nur, das hat richtig Spaß gemacht. Kutzi hatte mir das geschickt, war so, oh, ich guck das gerade mega geil. Ich sag so, oh, eigentlich wollte ich das skippen. Er so, nein, guck's dir auf jeden Fall an. Und dann habe ich es mir angeguckt und das war ein Event 1995, 28. und 29. April, zwei Tage. Und zwar wurde das Ganze quasi von... wie heißt denn noch? Antonio Inoki, dem damaligen Promoter von New Japan, in Kombination mit Eric Bischoff, der damaligen WCW, wurde das Ganze angeleiert. Man hat gesagt, pass auf, es wäre doch ein super Werbeeffekt, wenn wir nach Nordkorea fliegen und da ein Wrestling-Event machen. Und Hulk Hogan hat direkt gesagt, so auf gar keinen Fall fliege ich nach Nordkorea. Das war ja damals noch schlimmer und isolierter, als es jetzt noch ist. Und Ric Flair hat gesagt, klar, da bin ich dabei. Und dann sind sie darüber geflogen. Und
über 100.000 Leute, ne?
Es ist nicht so 100, also an beiden Tagen irgendwas zwischen, also zusammen 320 bis 340.000, also knapp 160, 180.000 jeweils da. Und das war, das erzählen sie auch, das war jetzt nicht so, dass die sich da irgendwie Tickets gekauft haben und da hingegangen sind, sondern es war eine Pflichtveranstaltung. Wenn du, das hat der Taxifahrer ihnen auf dem Weg erzählt, weil die sind, da war irgendwie so eine zweispurige Autobahn und die ganze Autobahn war voll mit Menschen, die zum Stadion gegangen sind. Und da haben die Wrestler sich gefreut und dann sagt der Taxifahrer so, nee, also wer da, das ist Pflicht, wer da nicht hingeht, der wird erschossen. Und dementsprechend, also sehr, sehr schöne Dokumentation. Genauso wie man sich vorstellt, die kommen halt in Nordkorea an und denken sich nichts dabei und direkt erstmal am Flughafen werden die Koffer direkt kontrolliert, die Reisepässe werden eingesackt und aus den Koffern werden auch direkt mal so Sachen wie ein Walkman und Kassetten und sowas werden direkt erstmal rausgenommen, werden direkt erstmal konfisziert in den Hotels. Die wurden die ganze Zeit bewacht, vor jedem einzelnen Hotelzimmer stand immer da einer vom Geheimdienst, die Telefone wurden abgehört und so weiter. Also richtig, richtig geil gemacht, sehr, sehr spannend. Und kann ich nur empfehlen, meine Lieblingsszene ist, wo Eric Bischoff erzählt, dass er sich nichts gedacht hat und morgens dann, als es noch so, ja, so ein bisschen so Dämmerung war, bevor alle aufgestanden sind, ist er joggen gegangen, weil er das zu Hause immer gemacht hat. Das heißt, er hat sich angezogen, ist joggen gegangen, da durch Pyongyang, die Hauptstadt Nordkoreas. Und er sagte, die Leute, die, also wie so das Rote Meer früher geteilt wurde, ne, die Leute, wo die ihn gesehen haben, die haben sich komplett erschrocken und sind in Angst weggelaufen. Er sagt, dann ist er an einer Schule vorbeigelaufen, die Kinder haben geheult und sind weggelaufen, weil sie auf einmal ja so einen bösen Amerikaner gesehen haben und das, was sie in der Schule über Amerikaner lernen, glaube ich, nicht so positiv ist. Und richtig, richtig krass, also kann ich nur empfehlen, Collision in Korea heißt es, Dark Side of the Ring, guckt euch das auf jeden Fall an, geht knappe 40 Minuten, Scorpio, Too Cold Scorpio erzählt ja auch ein paar Geschichten, warum er Hawk, also Road Warrior Hawk, warum er den fast umgebracht hätte, also wirklich umgebracht hätte vor Ort und so weiter, also sehr, sehr schön. Und das Gute ist nur...
Das gibt natürlich nicht auf dem WWE Network, liebe Leute, nee. Dark Side of the Ring, das gibt es nicht. Es ist keine WWE-Doku, sondern von Vice ist die, glaube ich. Ne?
Und wo ich mich auch noch drauf freue, das ist eine auch der nächsten Folgen, ist Plane Ride from Hell. Das ist dann, geht's dann um die WWE. Da gab's mal, ich glaube, das war ein Rückflug von einer Europatour und da ist es halt im Flugzeug komplett eskaliert. Es waren alle komplett besoffen. Vince McMahon wollte irgendwie die ganze Zeit mit Kurt Angle wresteln, wirklich tatsächlich. Und dann ist aus Versehen auch noch fast die Flugzeugtür aufgemacht worden und so weiter. Also da freue ich mich richtig drauf, kann ich nur an dieser Stelle empfehlen.
Klingt wie ein richtig geiler Film.
Ja. Also krasse Sache. Also aktuell tatsächlich von diesen, ist natürlich ein bisschen komisch, ne? A&E macht sonntags eine Ultimate Warrior Dokumentation und Dark Side of the Ring kommt dann den Donnerstag da drauf. Also überschneidet sich ein bisschen, aber ich glaube, die Ansätze werden sehr, sehr unterschiedlich sein. Einmal so durch die WWE-Brille und einmal nicht. Also wenn ihr sagt so, oh, also Raw und SmackDown gucke ich mir eigentlich gar nicht an. Ich gucke eigentlich nur bei den Pay-Per-Views rein. Ich glaube, dann sind diese Dokumentationen, sowohl die von Shawn Michaels, habe ich schon gesagt, das war so bisher die beste, die von Stone Cold, Roddy Piper auch sehr spannend, Brian Pillman war jetzt auch hier bei Dark Side of the Ring oder sowas.
Ja, stimmt.
Also dann googelt es einfach mal und schaut da mal rein. Das ist auf jeden Fall ein schöner Zeitvertreib.
Ja, also ich bin auch hin und weg. Also ich hatte gelesen von dieser von dir angesprochenen Episode, Dark Side of the Ring, hab auch nur gesehen, ah, okay, das war diese Geschichte, wo so wahnsinnig viele Fans waren, aber ich hatte die Hintergründe jetzt gar nicht vor Augen. Deswegen auch von mir, danke für den Tipp, das werde ich mir auf jeden Fall heute mal anschauen.
Ja, ja, auf jeden Fall mal reinschauen. Hast du denn gehört, dass unser Freund John Cena in den News war?
Nein.
Ach, er hat sich ja ein bisschen verplappert, ne? Hat in einem Interview gesagt, ist ja
jetzt. Er wird nie wieder catchen.
Nein, ist ja jetzt Fast in the Furious 9 ist ja jetzt angelaufen, Fast 9. Und er hat ein Interview gegeben, er spricht ja Mandarin, und er hat ein Interview gegeben und hat in Taiwan gesagt, dass Taiwan das erste Land ist, in dem Fast 9 zu sehen ist.
Mhm. Wie kann das sein?
Das war das erste Land, wo der Film gestartet ist, in den USA, und also in Deutschland ist es, glaube ich, irgendwie 9. Juli, und auch in den USA startet es erst in 3 Wochen. Was könntest du dir jetzt vorstellen, was war an dieser Aussage so brisant?
Okay, ich habe keine Ahnung.
Das?
Er hat es wirklich auf Mandarin, macht das, ja. Das nicht, hat er echt?
Hast du das noch nie gesehen, wenn er Mandarin spricht?
Doch, aber ich dachte, das wäre eher so ein bisschen gimmickmäßig.
Nein, der spricht, also schon vor Jahren, der spricht, ich würde fast sagen, perfekt Mandarin. Und Mandarin ist ja, glaube ich, eine der schwersten Sprachen der Welt. Auf jeden Fall hat er gesagt, Taiwan ist das erste Land, in dem hier Fast 9 startet. Und das hat für einen Riesenaufschrei gesorgt in China, weil China Taiwan nicht als Land anerkennt, sondern es da ja so politische, also China geht ja davon aus, dass schwierig. Taiwan zu sich gehört und so weiter. Ja, ja. Und dann musste John Cena tatsächlich hingehen, er hat natürlich aus freien Stücken, ihr seht gerade nicht die Anführungszeichen gemacht, und hat nochmal ein Interview gegeben und hat sich dafür entschuldigt.
Das ist ein Ehrenmann, John Cena, ne?
Ja, weiß ich nicht. Aber China natürlich mittlerweile der größte Kinomarkt der Welt. Und da mag man sich natürlich nicht verscherzen. Das hat aber auch dann dazu geführt, dass ein anderer Freund von uns, CM Punk, hat etwas getweetet. CM Punk ist auf twitter.com/CM Punk. Und er hat getweetet, New Bio, also neue Biografie, oben das, was er in seine Beschreibung quasi. Mhm. Und habe ich dann geguckt, denkst, okay, was hat er da? Hatte jemand retweetet? Und da steht jetzt Taiwan is a country. Also auch noch mal einen kleinen Shooter in die Richtung. Also,
der kann es nicht lassen. Ne?
Es ist immer was los. Ich bin sehr gespannt. Am kommenden Freitag, wie gesagt, Freitag auf Samstag, haben wir noch mal AW Dynamite. Mal gucken, ob das tatsächlich dann ein Triple Threat wird, ob unser Freund Orange Cassidy, ob der tatsächlich bereit ist zum Catchen. Ansonsten tragt euch mal ein. Die Nacht von Sonntag auf Montag. Double or Nothing oder sonst am Montag da mal reinschauen. Fight TV zeigt das Ganze ja, wenn man sich das als Pay-Per-View bestellen möchte. Und wir werden dann nächste Woche darüber sprechen. Und nächste Woche, Nico, da geht ja auch bei dir der harte Arbeitsalltag wieder los.
Du sagst es, ne? Ab 1.6., das ist, glaube ich, ist ein Dienstag, ne?
Das ist ein Dienstag.
Ist ein Dienstag, das passt ja wunderbar. Da kann ich nämlich am Montag, an meinem freien Tag, nochmal in aller Ruhe den Pay-Per-View Double or Nothing genießen. Und ab 1.6., ab nächste Woche Dienstag, werde ich mit unserem Freund und Manager Stefan Otterpohl zusammenarbeiten. Ich bin fester Mitarbeiter von Scene Complete / Soundbase. Na, also da erwarten uns natürlich in naher Zukunft diverse prekäre Geschichten, die ich hier immer zum Besten geben werde. Ne?
Das heißt, du arbeitest jetzt demnächst nicht nur mit Stefan Otterpohl zusammen, sondern du ziehst ja jetzt auch in eine Wohnung ein, die wie viel Meter von ihm weg ist? 80, 100?
Ja, das ist das fatale Viereck.
Macht sich deine Freundin nicht langsam Sorgen, dass da vielleicht was laufen könnte?
Nee, das Ding ist ja, Stefan Otterpohl trinkt ja unter der Woche nicht mehr. Er ist ja eher so ein Freitagstrinker und am Samstag und Sonntag erreicht man ihn nur sehr schwer per Telefon. Ich glaube, da wird es keine Probleme geben. Aber es ist tatsächlich das fatale Viereck, Dennis. Ne? Es ist einerseits ist es Patrick, ne, der Spinnenfänger. Dann ist es hier Reinoldi, der direkt gegenüber wohnt. Dann ist es Stefan Otterpohl und dann sind wir es. Ne? Es ist das fatale Viereck. Also ich denke, auch da werden viele, viele Geschichten in der Zukunft passieren, die ich hier erzählen kann. Auch 1.6. gehört uns diese Wohnung da in dieser Ecke. Das heißt, in den nächsten Monaten werde ich das Wandsbecker Loft tatsächlich verlassen.
Können sich jetzt hier Nachmieter melden?
Jederzeit, jederzeit.
Würdest du dann noch ein paar Unterhosen und ein bisschen Leergut dalassen?
Das mache ich eh.
Okay. Also, ja, meldet euch jetzt mit dem Codewort LOFT, dennis@reds.de, vielleicht auch für unseren Freund hier Manuel Moser, ist ja auch, ich denke mal, wrestling-infos.de, die zahlen ja auch ganz gut, also vielleicht auch für unseren Freund Herr Moser, könnte das ja eine interessante Investition sein, sich direkt am Wandsbeker Markt, also wenn es aufstrebende Gegenden in Deutschland gibt, dann ist es der Wandsbeker Markt, also sich da jetzt eine Immobilie zu sichern, ich würde es machen.
Hier ist nicht nur der Brennpunkt, hier ist der Mittelpunkt der Erde, Wandsbeker Marktplatz. Hier ist alles zu erreichen. Man hat tolle Nachbarn.
Es ist und immer direkt was Sonnenstudio. Los. Direkt ein Sonnenstudio.
Direkt ein Sonnenstudio, jetzt auch wieder eröffnet, frisch umgebaut. Auch da werde ich mich wahrscheinlich verabschieden müssen, denn die haben immer meine Pakete angenommen.
Bring dir doch auch mal eine Dose vorbei.
Eine Dose.
Ja.
Perlenbacher oder sowas, vielleicht mal so ein Plastikfläschchen Perlenbacher.
In dem Sinne, sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann sprechen wir über Double or Nothing und vieles mehr. Nico erzählt von seinen ersten Arbeitstagen und ich sag tschüss, bis dann.
Ich freue mich auf den AEW Pay-Per-View Double or Nothing. Darüber werden wir nächste Woche natürlich berichten. Eine Sache noch ganz kurz. Ich habe gestern, also es dauert wirklich nur ein paar Sekunden. Ich habe gestern meinen Kühlschrank beziehungsweise die Gefriertruhe habe ich aufgetaut. Und wer das schon mal gemacht hat, weiß, wenn man das viele Jahre nicht gemacht hat, kann das so Schwierigkeiten führen. Ich saß geschlagene 6,5 Stunden, saß ich davor mit diversen Tüchern und Zewa, Wisch und Weg, bis ich dann abends endlich die Fächer daraus gekriegt habe. Es waren Eisberge, waren da drin entstanden und das war da alles drin. Da waren Erbsen eingefroren, ne? Da war noch ein bisschen Spinat, da war, was weiß ich nicht was, ne? Ein paar Tierchen auch noch krabbelten da so rum, die haben sich da gebildet. Ne? Also, wenn ihr Probleme damit mit eurem Gefrierfach habt, bitte nicht auf die lange Bank schieben. Das war für mich gestern absolute Höllentrip. Ja, mit diesen Worten möchte ich diese Sendung beenden. Lieber Dennis, liebes Reds Universe, wir hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam!